Also wenn der Solarstrom in Bayern im Überfluss vorhanden ist, aber nicht nach Berlin kommt, dann ist er ja für mich eigentlich nicht da. Ich kann ihn ja nicht nutzen. Und wenn hier der Strom von einem teuren Gaskraftwerk betrieben werden muss, dann sollte das aus meiner Sicht auch der Preis sein, weil nur dann können sich die intelligenten Verbraucher und die Batterien ja nach dem lokalen Preis richten. Es macht ja keinen Sinn zu glauben, ich würde mit günstigem Solarstrom laden, wenn in Wirklichkeit hier um die Ecke des HKW Mitte Gas verbrennen muss. Wenn man mit amerikanischen Kolleginnen redet, dann schauen die einen mit großen Augen an und fragen immer, was macht ihr? Warum? Wir wissen doch, wie das richtig funktioniert. Warum wurschtelt ihr mit diesen Zonen rum? In der Wissenschaft gibt es einen sehr breiten Konsens, dass wir mit der einheitlichen Geburtszone so auf Dauer nicht weitermachen können. Und eine Batterie kann sich überhaupt nur netzdienlich verhalten, wenn sie diese Preissignale sieht. Sonst macht die eben halt die ganze Zeit Sachen, die schlecht fürs Netz sind. Dann lädt sie, obwohl lokal gar kein Strom da ist, oder sie entlädt, obwohl lokales Netz überfließt vor Strom. Und das ist eine totale Verschwendung.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, deinem Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Wir begrüßen heute hier im Podcast Professor Leon Hirt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Sie sind Professor für Energiepolitik an der Hertie School Berlin und dort Experte für erneuerbare Energien und Strommärkte.
Liebes Publikum, wir hatten uns ja in diesem Podcast schon ausgiebig mehrfach mit dem Thema der Aufteilung der deutschen Strompreiszone beschäftigt. Aber das, was wir von Ihnen, Herr Professor Hirt, und Ihren Kollegen dort hören, das ist echter Sprengstoff. Das klingt hochbrisant für uns und unsere geladenen Hörer. Sie haben da ja einen echt interessanten Lösungsvorschlag, der ehrlich gesagt alles andere in Schatten stellt, was wir so gehört haben bisher. Dazu später in einem FAZ-Artikel. Da schreiben Sie jüngst, jetzt kommt ein längerer Absatz, den ich zitiere: Ist der Strompreis an der Börse moderat hoch, erzeugen Kraftwerke und Windparks im Norden Deutschlands viel Strom, obwohl er nicht in die Verbrauchszentren des Südens abtransportiert werden kann. Gleichzeitig stehen Gaskraftwerke in Bayern still, sodass die lokale Stromnachfrage nicht gedeckt werden kann. Damit fangen die Probleme aber erst an. Pumpspeicherkraftwerke im Schwarzwald pumpen trotz der Stromknappheit in Süddeutschland Wasser in die Berge und intelligente Elektroautos in Stuttgart laden ihre Batterien auf, weil der für sie sichtbare Strompreis niedrig ist. In Wirklichkeit aber erreicht der günstige Windstrom Baden-Württemberg jedoch gar nicht. Mehr noch, Deutschland exportiert Strom nach Frankreich und in die Schweiz, weil die Preise dort höher sind, aber kann den Strom gar nicht bis an die Grenze liefern. Gleichzeitig importieren wir aufgrund des Preissignals Strom aus Schweden und aus Dänemark, obwohl die Leitungen in Niedersachsen ja bereits von der heimischen Produktion überfordert sind. Das klingt ehrlich gesagt super dramatisch, problematisch. Versuchen wir uns dem mal so ein bisschen zu nähern. Herr Professor Hirt, was genau beschreiben Sie hier eigentlich?
Also was hier beschrieben ist, ist das Ergebnis am Strommarkt, der Strommarkt ist ja das Signal, nachdem sich Kraftwerke, Großbatterien, der Import und Export von Strom, intelligente Elektroautos und die energieintensive Industrie richten. Die treffen die Entscheidung, Strom zu produzieren oder nicht, Strom zu verbrauchen oder nicht, Strom zu importieren, zu exportieren oder Strom in Batterien zu speichern oder auszuspeichern. Und das Problem ist, dass dieser deutsche Strommarkt in ganz Deutschland immer den gleichen Preis abbildet. Also der Börsenstrompreis ist in ganz Deutschland und auch in Luxemburg übrigens immer der gleiche zu jedem Zeitpunkt. Der ändert sich zwar alle 15 Minuten, aber ob in Kiel oder am Tegernsee, ob in Brandenburg oder in Stuttgart, ist der halt überall gleich. Und das macht Sinn dann und nur dann, wenn wir ausreichend Stromnetze, Übertragungsnetze haben, um Strom überall zu transportieren, wo das halt gerade notwendig ist. Und das ist schon seit langer Zeit nicht mehr der Fall. Das heißt, der Strommarkt gibt sich quasi der Illusion hin, das ganze Land sei so eine Art Kupferplatte, wo immer genug Übertragungskapazität da ist. In Wirklichkeit ist die aber nicht da oder nicht im ausreichenden Maße da. Und das führt zu diesen ganzen paradoxen Effekten, die ich da in dem Artikel einmal aufgezählt habe.
Genau, Sie haben diese Situation jetzt da geschildert, aber wie oft kommt denn so ein Szenario, was Sie da beschrieben haben, in der Realität vor?
Also genau genommen, sozusagen muss man sich fragen, wie oft im Jahr sind irgendwo in Deutschland Engpässe im Übertragungsnetz, die logischerweise im deutschen Strommarkt nicht abgebildet werden können, also wo der Preis diese Engpässe nicht sehen kann. Der Strommarkt ist blind für das Übertragungsnetz. Und diese Engpässe kommen in den allermeisten Stunden vor. Also in den, weiß ich nicht, 60, 70, 80% je nach Jahr aller Stunden gibt es irgendwo in Deutschland einen Engpass. Die Engpässe können regional sein, die können sozusagen von Norden nach Süden quer durchs Land sein, dass die meisten Leitungen belegt sind bis an die Grenze. Der typische Fall, dass es so richtig, dass sozusagen die Netze drohen, richtig zu überladen ist, so ein Fall viel Wind an der Nordseeregion, viel Import aus Skandinavien, gleichzeitig hoher Stromverbrauch, kalter Winterabend, mit viel Export nach Frankreich, in die Schweiz und dann weiter nach Italien, wo elektrisch geheizt wird. Das sind so die Szenarien, wo die Netze massiv zu überlasten drohen und wo deswegen sehr, sehr große Mengen, zum Beispiel Windparks, abgeregelt werden müssen.
Ja, trotzdem fragen wir uns, bevor wir das jetzt gleich mal so ein bisschen aufdröseln, diese einzelnen Argumente in Ihrem Aufsatz, ob Sie da nicht trotzdem so ein bisschen überdramatisieren, weil wir wissen ja auch, diese Redispatch-Situationen, die kommen am Ende doch nicht unbedingt jeden Tag vor, auch nicht jede Woche, vielleicht auch gerade im Winter. Also nochmal, wie oft kommt es zu dieser Situation, die Sie da gerade geschildert haben in der FAZ?
Also Redispatch kommt schon eigentlich jede Woche vor. Ich wüsste jetzt nicht aus dem Kopf eine Woche, die mal komplett Redispatch-frei war. Das, wie gesagt, sozusagen, es ist ja auch nicht nur die Frage, Redispatch ja oder nein. Wenn irgendwo mal ein kleiner Windpark runtergeregelt werden muss, dann ist es ja noch nicht dramatisch. Aber wenn irgendwie 8 Gigawatt Reservekraftwerke hochgefahren werden müssen, dann ist es halt schon eine sehr große Menge, auch im Vergleich zum Stromverbrauch. Eine Art, darüber sozusagen das zu betrachten, ist, wie viel kostet das eigentlich? Die Kosten, die bei den Netzbetreibern für Redispatch auflaufen. Als ich vor 15 Jahren in die Energiewirtschaft kam, da waren das so 50 oder 80 Millionen Euro pro Jahr. Also da kann man wirklich sagen, das ist im Vergleich zu einem großen Pott, was wir insgesamt für Strom ausgeben als Volkswirtschaft, ziemlich wenig. Aber inzwischen ist es halt von 50 oder 80 Millionen auf 3, 4 und in manchen Jahren in Richtung 5 Milliarden Euro pro Jahr gestiegen. Das sind also die Kosten, das sind nur die Differenzkosten, die, die Netzbetreiber zahlen, um dann in den Regionen, wo Strom knapp ist, zusätzliche Kraftwerke hochzufahren und in den Regionen, wo Strom so viel im Überfluss da ist, dass er nicht abtransportiert werden kann, runterzufahren. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und ich würde mal so eine Hausnummer sagen, ich habe das jetzt nicht nachgeschaut, aber ich würde sagen, vielleicht in einem Drittel oder der Hälfte der Zeit des Jahres, in Stunden, also ein Drittel der Stunden im Jahr, haben wir eine Engpasssituation, die wirklich signifikant ist und wo es spürbare Engpässe gibt, wo signifikante Mengen Kraftwerke hochgefahren müssen werden müssen und Erneuerbare abgeregelt werden müssen irgendwo anders.
Können wir an der Stelle vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen? Hier gibt es jetzt bestimmt irgendwie neue Hörerinnen und Hörer in dem Podcast, denen vielleicht Redispatch jetzt gar nicht unbedingt so ein Begriff ist. Können Sie das nochmal so ein bisschen einfacher, vielleicht auch anhand von Beispielen verständlich erklären?
Also der Strommarkt ist, wie gesagt, deutschlandweit. Das heißt, an der Börse bildet sich alle Stunde oder jede Viertelstunde ein Strompreis. Und anhand dessen Strompreis entscheiden Kraftwerke, ob sie fahren oder nicht fahren, ob sie produzieren oder nicht produzieren und Batterienverbraucher, ob sie einspeichern, ausspeichern. Im Idealfall klappt das auch alles so und aus diesen Entscheidungen ergeben sich Stromflüsse, die das Netz verdauen kann. Jetzt ist es eben oft so, dass das nicht der Fall ist, sondern dass die Kraftwerke, die produzieren und die verbrauchen, wenn man die so lassen machen würde, dann würden da Stromflüsse entstehen, die die Übertragungsnetze überlasten. Dann gäbe es also Zwischenfälle, die würden automatisch getrennt werden und dann gäbe es sozusagen eine Kaskade, die am Ende in den einen schwerwiegenden Zwischenfall im Übertragungsnetz führen würde. Damit das nicht passiert, schauen sich die Übertragungsnetzbetreiber das jeden Tag an, alle sozusagen regelmäßig in Computersimulationen und stellen dann fest, oh, wenn wir die so machen lassen, dann kommen wir ja morgen Nachmittag in eine Situation, wo die Netze überlastet sind. Und im Vorfeld bereits führen sie dann einen sogenannten Redispatch durch. Und Redispatch heißt, typisches Beispiel, wir haben zu viel Stromerzeugung im Norden, zu viel Stromverbrauch im Süden von Deutschland, die Übertragungsnetze zwischen Norden und Süden sind überlastet in der Nord-Süd-Richtung. Was man dann macht, ist, man reduziert die Erzeugung im Norden, das heißt, man regelt in der Regel dann Kohlekraftwerke oder Windparks ab, oft Offshore-Windparks, weil die halt groß sind, da kann man quasi mit einem Abruf gleich eine ordentliche Menge abregeln. Und im Gegenzug, der Strom fehlt ja dann insgesamt, im Gegenzug muss irgendjemand anderes mehr produzieren und dazu werden Kraftwerke im Süden Deutschlands verwendet. Das sind entweder Kraftwerke, die ganz normal im Markt unterwegs sind, aber so teuer, dass sie eigentlich nicht produzieren wollten. Oder es sind Kraftwerke, die extra nur für diesen Zweck bereitgehalten werden, im Auftrag den Übertragungsnetzbetreibern und der Bundesnetzagentur, das sind die sogenannten Netzreservekraftwerke. Egal ob Netzreserve oder Marktkraftwerke, die kriegen dann quasi einen Anruf oder ein IT-Signal und da heißt es dann, obwohl ihr eigentlich nicht wollt, müsst ihr morgen Abend Strom produzieren und dafür werden die dann im Nachhinein finanziell entschädigt.
Dann gehen wir an der Stelle doch nochmal auf dieses Beispiel in der FAZ ein. Das haben wir jetzt verstanden. Ein Tag, wo moderate Strompreise in Deutschland herrschen, weil wir in Norddeutschland viel Wind haben, habe ich verstanden. Warum würde man denn in diesen Situationen in Bayern die Gaskraftwerke ausgeschaltet lassen? Das habe ich nicht verstanden. Also Sie meinen wahrscheinlich, man müsste dann künstlich dann diese Gaskraftwerke in Bayern zuschalten, obwohl eigentlich genügend Strom da ist, aber eben an der falschen Stelle, richtig?
Genau, also in dem Beispiel, was ich da sozusagen einmal illustrativ aufgemalt habe, kann man sich vorstellen, der Strompreis ist vielleicht 100 Euro oder sowas in ganz Deutschland, aber das ist eben nicht genug für Gaskraftwerke, damit die produzieren. Die brauchen einen Preis von 150 oder bei 100 Euro sagen die dann vielleicht, das ist mir zu wenig, die Kosten von CO2 und CO2-Zertifikaten und Erdgas sind so hoch, dass sich das für mich nicht lohnt und deswegen sind die sozusagen als Ergebnis der Strombörse, als Ergebnis der Marktentscheidung sind die eigentlich aus. Und sind deswegen auch, weil man sie aber braucht, um den lokalen Strombedarf zu decken, müssen dann quasi extra von den Netzbetreibern angewiesen werden, doch zu produzieren. Und dieser Prozess, den nennt man eben Redispatch.
Ja, jetzt schreiben Sie auch in der FAZ, Kraftwerke in Süddeutschland werden dann auf Anordnung hochgefahren. Windparks in der Nordsee werden abgeregelt, Riesenproblem. Die einen bekommen für die Produktion mehr Geld als den einheitlichen Strompreis. Die anderen bekommen Geld dafür, dass sie nicht produzieren. Da würde man ja jetzt irgendwie aus dem Bauch heraus argumentieren, wie, glaube ich, ganz, ganz viele Leute in Zeiten dieses Vorwahlkampfs jetzt gerade machen. Wir brauchen stärkere Netze. Wir müssen die Netze Nord-Süd-Trassen so dermaßen ausbauen, dass wir diese Ungleichgewichte in den Griff kriegen.
Genau, das wäre sozusagen die Lösung. Das wäre die eine offensichtliche Lösung. Also Netz und Markt hängen zutiefst zusammen. Der Markt sozusagen bildet die Netze ab und im Moment tut er das eben nicht. Das heißt, man passt entweder die Netze dem Markt an oder dem Markt die Netze an. Und die letzten 20 Jahre hat die deutsche Politik und auch bis heute noch gemeinsam mit Netzbetreibern und Bundesnetzagentur entschieden, wir wollen die einheitliche Gebotszone behalten und wollen einfach so viel Netz ausbauen, dass es dann am Ende doch passt. Unabhängig davon letztlich, wie viel es kostet. Und da gibt es im Grunde zwei Probleme. Oder es gibt eigentlich drei Probleme. Erstens kommen wir nicht hinterher. Der Netzausbau ist einfach so langsam. Wir haben das auch als Gesellschaft, muss man sagen, 10, 15 Jahre ziemlich verschlafen und jetzt in den letzten 10 Jahren ordentlich Gas gegeben. Aber es ist trotzdem so absehbar, dass obwohl jetzt der Netzausbau in Genehmigung und Umsetzung sehr an Fahrt gewonnen hat, dass wir gleichzeitig die Industrie und den Verkehr und die Wärme elektrifizieren, Erneuerbare ausbauen und auch gleichzeitig in Europa mehr Strom über die Grenzen hinweg fließt und fließen muss, dass es absehbar ist. Und das ist meine Einschätzung, dass wir auch in 10 oder 15 Jahren kein engpassfreies Übertragungsnetz haben, sondern dass Engpässe weiter bestehen bleiben. Der zweite Aspekt ist, dass Stromnetze jetzt gerade ja auch nicht ein Lieblingsthema sind, zumindest dann nicht, wenn sie in Sichtweite der eigenen Wohnung und der eigenen Häuser stattfinden. Das heißt, Stromnetze sind auch nicht nur, also haben ein tatsächliches Akzeptanzproblem und der Ausbau ist auch politisch schwierig und zäh. Das ist ja auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es gibt natürlich auch einen Preis im Sinne von einem ästhetischen Preis oder Einfluss auf die Nachbarn. Also Stromnetze sind schon was ja wahrscheinlich jetzt eine große Übertragungsleitung hat, niemand gerne über seinen Garten hängen. Also man muss anerkennen, finde ich, dass das, wenn man den Netzausbau reduzieren kann, dass das viele Menschen begrüßen würden. Und der dritte Aspekt ist, dass Stromnetze sehr viel teurer geworden sind als noch vor ein paar Jahren. Also jeder Kilometer Leitungsausbau kostet heute ungefähr dreimal so viel wie vor 10 Jahren. Das hat vielerlei Gründe. Das Material ist teurer geworden, die Baukosten sind gestiegen, aber einfach auch die ganzen Komponenten, also Leitungen, Trafos, Schaltfelder, Konverterstationen, die sind alle sehr viel teurer geworden, zum Teil wegen knapper und gut ausgelasteter Lieferketten. Und das führt dazu, dass der Netzausbau, der dafür notwendig wäre, einfach auch ganz schön teuer wird. Also die Übertragungsnetzbetreiber erstellen alle zwei Jahre einen Plan, was die so bauen wollen, der Netzentwicklungsplan, und da ist eine Kostenschätzung drin. Und da sagen die, in den nächsten 18 Jahren seien Investitionen von über 300 Milliarden Euro notwendig. Und das sind noch nicht mal wirklich aktuelle Kostenannahmen drin. Ich fürchte, bei heutigen Kosten Stand Januar 25 wär das in Euro ausgedrückt nochmal eine Ecke mehr. Und jetzt ist es halt einfach eine Abwägungsfrage. Wir brauchen in jedem Fall viel Netzausbau. Also es ist nicht so, dass wir diesen Netzausbau sparen können, aber wir können den ein Stück weit reduzieren, wenn wir den Strommarkt intelligenter organisieren. Und wenn wir ehrlich sind, wenn der Strommarkt so bleiben soll, wie er ist, brauchen wir wahrscheinlich noch mehr als die 500 Milliarden Euro. Und damals in der FAZ haben wir uns mit, ich glaube, 12 Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt, alles sehr erfahrene StrommarktökonomInnen und haben da die sehr klare Empfehlung ausgesprochen. Aus der wissenschaftlichen Sicht scheint es uns völlig klar, lokale Preise auf dem Strommarkt sind notwendig und sinnvoll.
Jetzt haben Sie es gerade schon genannt. Das Thema für heute heißt nodale, im Gegensatz zu den zonalen Strompreisen, nodale und lokale Strompreise. Ganz, ganz tolles Thema. Kommen wir gleich dazu. Letzte Frage, bevor wir in diese Welt hineintauchen, würde ich ganz gerne nochmal wissen, ob Sie denn auch diese Besorgnis teilen. Es gibt ja ganz viele Boulevardzeitungen, die jetzt gerade schreiben, dass ein Blackout so wahrscheinlich ist wie niemals zuvor. Da gibt es ja auch die Experten, die sagen, Brownouts stehen kurz bevor. Da gehören Sie aber jetzt nicht dazu, oder? Zu dieser Fraktion?
Wenn irgendjemand schreibt, Blackouts sind so wahrscheinlich wie nie zuvor, dann kann man schon relativ sicher sein, dass die Person, die das geschrieben hat, relativ wenig Ahnung hat von der Materie. Jeder, der Ahnung hat, wird sich da sicherlich sozusagen präziser ausdrücken und vorsichtiger. Ich habe überhaupt keine Angst, dass wir irgendwie unmittelbar vor irgendeinem großen Blackout stehen. Absolut nicht. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir das Stromsystem heute ganz anders betreiben und betreiben müssen als noch vor 20 Jahren. Und auch vor anderen Herausforderungen stehen. In manchen Aspekten ist das Stromsystem sicherer und resilienter geworden und in anderen Aspekten ist auch der Stress gestiegen. Und das Thema, mit dem wir uns heute hier beschäftigen, die Auslastung des Übertragungsnetzes, ist, muss man ehrlicherweise sagen, eins davon. Also die Netze sind heute viel stärker ausgelastet als in der Vergangenheit. Die V-Dispatch-Anforderungen, die wir gerade diskutiert haben, sind höher und sozusagen schneller im Bedarf. Und wie bei allen Prozessen, wo Menschen und Maschinen involviert sind, kann da natürlich theoretisch auch was schiefgehen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Computersimulationen, die wir besprochen haben, falsch sind und in Wirklichkeit der Lastfluss größer ist als gedacht und dann nicht mehr schnell genug reagiert wird, dann kann es natürlich zu Zwischenfällen kommen im Übertragungsnetz. Nichts davon ist sozusagen direkt und unweigerlich ein Blackout oder der Lastabwurf von der Region, was manchmal als Brownout bezeichnet wird. Aber dass es an der einen oder anderen Stelle auch Handlungsbedarf gibt, das ist richtig, ohne dass man dann so einen dramatisierenden, ich sage jetzt mal, Quatsch schreiben müsste.
Dann kommen wir jetzt mal zu Ihren Lösungsvorschlägen, den lokalen Strompreisen. Erklären Sie uns bitte mal das Konzept. Was versprechen Sie sich davon?
Es gibt im Grunde drei Arten, wie man den Strommarkt organisieren kann, jetzt am Beispiel Deutschlands. Im Sinne von regionaler Genauigkeit. Entweder man sagt, der Strompreis ist in ganz Deutschland immer der gleiche. Das ist das System, was wir heute haben. Die zweite Möglichkeit ist ein einheitlicher Strompreis sozusagen. Die zweite Möglichkeit ist, man definiert größere Regionen, in denen der Strompreis immer gleich ist, zum Beispiel 2 oder 5 oder 7, erlaubt aber Strompreisunterschiede dazwischen. Das ist die Geburtszonenteilung, dann würde man so wie heute Geburtszonen haben, aber die wären eben kleiner und die würden sich in das europäische Muster von Geburtszonen einbetten. Wir haben in Europa, ich weiß gar nicht wie viele, 40, 50 Geburtszonen. Schweden hat zum Beispiel 4, Norwegen 5, Frankreich 1 und heute ist Deutschland und Luxemburg 1 in diesem Flickenteppich von Geburtszonen und wenn man die Zone teilen würde, wären es eben 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Man kann es sozusagen noch einen Schritt weiter denken und sagen, wir können doch die Zonen immer kleiner machen und wo ist denn so eine Art natürliche Grenze? Und da muss man sich vielleicht nochmal klar machen, wie das Übertragungsnetz aufgebaut ist. Da gibt es diese großen Leitungen, die wir alle kennen, wenn man aus dem Zugfenster schaut oder sowas. Und die münden am Ende alle in Schaltfelder, in Busbars, in so Umspannwerken. Hab die meisten auch schon mal gesehen, die sind so 1 bis 2 Fußballfelder groß, da sind so viele Leitungen, Schalter und Transformatoren, die nennt man auch als, werden als Netzknoten bezeichnet. Und ich glaube, in Deutschland gibt es davon ein paar 100, 500 oder sowas. Und die Idee von nodalen Preisen oder Nodal Pricing ist, dass man quasi, wenn man so will, die Geburtszonengröße so weit reduziert, dass jedes dieser Umspannwerke seinen eigenen Preis haben kann. Und wenn man das tut, das ist basiert auf einer mathematischen Theorie, die MIT-Wissenschaftler vor 40 Jahren, 1988, veröffentlicht haben, dann kann man quasi das Übertragungsnetz, das Stromnetz als Markt darstellen. Das heißt, die Engpässe, die im Übertragungsnetz in irgendeiner Leitung da auftreten können, die werden direkt übersetzt in den Preis. Und die Preise, die die Unternehmen am Ende bekommen oder erhalten, also der Strompreis, der lokale Strompreis, ist dann immer einer, der kompatibel mit der Physik des Netzes ist. Das heißt, nachgelagerter Redispatch, so wie jetzt in Deutschland, den gäbe es gar nicht mehr, sondern der würde quasi eingebaut in das Marktgeschehen von vornherein.
Ich muss sagen, ich kann mir das trotzdem immer noch nicht so vorstellen. Ich hatte jetzt vor dem Talk gedacht, es ist tatsächlich mein Haushalt, der einen sozusagen Knoten oder einen punktuellen Preis irgendwie bekommt. Jetzt sagen Sie, das hängt irgendwie am Schaltfeld fest. Sie schreiben in der FAZ, der Strompreis an der Börse sollte dort höher sein, wo gerade hohe Nachfrage herrscht und dort niedrig, wo in diesem Moment ein Überangebot vorliegt. Jetzt antizipiere ich so ein bisschen, das hängt sozusagen direkt auch mit diesen dynamischen Strompreisen zusammen?
Ich würde vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und weil das jetzt alles ein bisschen nach Sci-Fi klang, was ich da erklärt habe, als wäre das sozusagen eine akademische, komplexe mathematische Theorie, so die String-Theorie des Strommarktdesigns. Das war es auch 1988, aber solche Knotenpreise oder auf Englisch Locational Marginal Pricing, LMP, sind seit den 2000ern in Amerika gang und gäbe. Also vor 2005, glaube ich, wurde mit PJM der erste Markt eingeführt, dann folgte Texas und Kalifornien und inzwischen haben fast alle US-amerikanischen Strommärkte, also da, wo der Stromsystem als Markt organisiert ist, die haben solche LNP-Systeme im Betrieb seit 15 bis 20 Jahren. Also es ist jetzt sozusagen ist nicht Science-Fiction, sondern wenn man mit amerikanischen Kolleginnen redet, dann schauen die einen mit großen Augen an und fragen immer, was macht ihr? Warum? Wir wissen doch, wie das richtig funktioniert, nämlich mit LMP. Warum wurschtelt ihr mit diesen Zonen rum? Also in der amerikanischen Diskurs, die schauen auch nach Europa auf den Strommarkt und kommen sich so vor, als würde man quasi Pferdekutschen rumfahren sehen und die Leute irgendwie mit Dampfloks reisen. So wollte ich nur sozusagen einsortieren, dass es nicht irgendwie was ist, sozusagen, das ist nicht besonders fancy, sondern es ist sozusagen gelebte Praxis auf der anderen Seite der Welt seit sehr langer Zeit. Man kann sich jetzt mathematisch schon vorstellen, die sozusagen die Mathematik und die Märkte, die denen ist ja egal, ob das jetzt die großen Übertragungsnetze bei 400 Kilovolt sich handelt oder das lokale Verteilnetz hier in Berlin Mitte. Aber das stößt natürlich irgendwann auch auf Grenzen der Handelbarkeit und der Komplexheit. Also der Mehrwert, Strompreise so fein granular aufzulösen, dass die auch hier in der Niederspannung Haus gegenüber anderer Strompreis als unser Haus hat, der ist sicherlich nicht gegeben. Was schon daran liegt, um das umzusetzen, müsste man diese ganzen Leitungen messen. Man müsste also wissen, wie viel Strom in den ganzen Niederspannungsleitungen fließt. Das weiß heute niemand. Also kaum eine Niederspannungsleitung in Deutschland wird in Echtzeit gemessen. Kein Mensch weiß, wie viel Strom da gerade fließt. Da macht es relativ wenig Sinn, sich so fein granular vorzustellen. Also der Fall, über den man diskutieren kann, ist nodale Preise im Übertragungsnetz. Mit anderen Worten, regionale Preise, 500 verschiedene Strompreise in Deutschland, so von der Größenordnung her.
Aber das bedeutet, man würde ja dann damit im Prinzip dafür sorgen, dass die Strompreise lokal, regional deutlich fairer werden, als sie bisher sind. Wie ist das denn? Wären dann nicht auch Investitionsanreize gesetzt dadurch, dass man eben dann Erneuerbare dazu baut, wo im Moment eben große Löcher sind, also beispielsweise wie hier in Süddeutschland, was Windenergie angeht? Oder wie sieht das aus?
Also erstmal absolut im Prinzip ja. Ich würde vielleicht ein bisschen zurückrudern und sagen, was jetzt fair ist und nicht fair ist, da würde ich mich als Ökonom nicht aus dem Fenster lehnen, da hat jeder eine andere Vorstellung. Aber diese Preise wären auf jeden Fall in einer gewissen Art und Weise real, weil sie die Engpässe im Stromnetz berücksichtigen. Also vielleicht ist es da nochmal hilfreich, sich klarzumachen, wie wird der Strompreis in einem deutschlandweiten Preis, wie bildet sich der? Der bildet sich daran, dass Kraftwerke und Verbraucher bieten und die günstigen zum Zug kommen. Das haben sich alles als die Merit-Order-Kurve in der Energiekrise gelernt. Und es kann eben sein, dass diese Kraftwerke zwar günstig sind, aber in der falschen Ecke Deutschlands stehen und der Strom gar nicht zu mir geliefert werden kann. Dann sind die theoretisch günstig, aber in der Realität ja eigentlich nicht, weil sie irrelevant sind für mich. Und wenn man die Preise regionalisiert durch Zonen oder durch LMP, durch Knotenpreise, bedeutet es, dass automatisch jetzt für mich mit Lieferort München-Schwabing von mir aus nur die Kraftwerke in Frage kommen, die auch den Strom dahin liefern können, weil noch ausreichend Leitungen da sind. Und damit fallen vielleicht die günstigen Windanlagen in der Nordsee weg und es kommen nur die teuren Gaskraftwerke in Erding in Frage. Und dann würde automatisch ein Strompreis sich herausbilden, der diese Engpässe internalisiert oder quasi in sich trägt. Und in dem Sinne, ob das jetzt fair ist oder nicht, weiß ich nicht, aber in dem Sinne sind die effizient und sozusagen bilden die nicht nur die ökonomische, sondern auch die physikalische Realität ab.
Also ich würde sogar so weit gehen, dass es das Gegenteil von fair ist. Es ist die Auflösung von den einheitlichen Preisen für ganz Deutschland. Jetzt ist die Frage, was ist fair? Aber es ist genau das Gegenteil, dass es eben halt sehr, sehr volatil wahrscheinlich sein wird über ganz Deutschland hinweg, oder?
Das kommt sehr darauf an. Also sozusagen, wenn wir eine Situation haben, die heute engpassfrei ist, also wo die im heutigen System kein Redispatch erfordert, und da uns vorstellen, was würde jetzt passieren, wenn wir Knotenpreise oder auch zonale Preise hätten, dann würden in diesem System trotzdem in ganz Deutschland sich der gleiche Preis einstellen, nämlich der heutige. Weil es gibt ja sozusagen genügend Übertragungsnetze, um die günstigen Preise, um den günstigen Strom, wo auch immer er herkommt, zu den Verbrauchern zu bringen. Nur und erst in den Momenten, wo das nicht mehr der Fall ist, wo die Netze an die Grenzen stoßen, da würden dann die Preise auseinandergehen und in der Regel würden die in den Regionen, wo es Überschuss gibt, der nicht wegtransportiert werden kann, würden sie nach unten gehen, und in Regionen, wo es Mangel gibt, wo der günstige Strom nicht ausreichend hinkommt, geht der Preis nach oben und passt so sich der Netzrealität an. Und das kann sich natürlich im Viertelstundentakt ändern. Also der Strommarkt sozusagen sinkt im Einvierteltakt. Jede Viertelstunde bildet sich ein anderer Preis. Und wenn jetzt die Sonne aufgeht in Bayern und da gigawattweise Strom ins Netz strömt, dann kann der Preis da auch lokal auf Null fallen, während er in Berlin weiterhin hoch ist. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber ich glaube, es geht gar nicht darum, ob ich oder Sie das gut oder schlecht finden oder jemand anderes, sondern es geht einfach darum, das entspricht den wahren Kosten der Energieerzeugung. Also wenn der Solarstrom in Bayern im Überfluss vorhanden ist, aber nicht nach Berlin kommt, dann ist er ja für mich eigentlich nicht da. Ich kann ihn ja nicht nutzen. Und wenn hier der Strom von einem teuren Gaskraftwerk betrieben werden muss, dann sollte das aus meiner Sicht auch der Preis sein, weil nur dann können sich die intelligenten Verbraucher und die Batterien ja nach dem lokalen Preis richten. Es macht ja keinen Sinn zu glauben, ich würde mit günstigem Solarstrom laden, wenn in Wirklichkeit hier um die Ecke des HKW Mitte Gas verbrennen muss, um damit eine Batterie zu laden. Also der sozusagen das Ergebnis von so einem Markt, wie wir ihn heute haben, ist ja einfach an vielen Stellen unlogisch. Und das könnte man mit lokalen Preisen heilen.
Super, super interessant zu hören. Also ich übersetze das mal. Sie schlagen jetzt nicht vor, wie so viele da draußen, dass man aus der deutschen Strompreiszone nicht nur 2, 3, 4 macht, sondern Sie sagen eigentlich, naja, macht es so klein wie möglich und macht daraus hunderte Strompreiszonen. Jetzt die Folgefrage, lösen Sie damit auch dieses Merit-Order-Prinzip der Preisfindung ein Stück weit auf?
Die Antwort ist nein, aber vielleicht ordne ich trotzdem das nochmal kurz davor ein. Also die Merit Order ist ja witzigerweise der deutsche Begriff, der klingt ja englisch, aber den benutzt man eigentlich vor allem in Deutschland. Die Idee von der Merit Order ist, dass sich die Preise einer Commodity, wie Strom es ist, nach den Grenzkosten bilden. Das heißt, Kraftwerke, Erzeuger von Strom bieten an, was sie können, bieten ihre eigenen Erzeugungskosten an, und dann der Strompreis, der sich im Marktgleichgewicht einstellt, orientiert sich dann natürlicherweise oder basiert dann natürlicherweise auf den Kosten von dem teuersten Kraftwerk, was eben noch gebraucht wird, um die Nachfrage zu decken. Also Angebot und Nachfrage oder Grenzkosten sind sozusagen die ökonomischen Begriffe, die da dahinter stehen. Und das gleiche Prinzip gilt auch bei lokalen Preisen, bei LMP, nur dass hier in den Preisfindungsalgorithmus, ein Computeroptimierungsalgorithmus, eingebaut ist, dass jetzt, wenn man zum Beispiel mal einen Netzknoten anschaut, jetzt zum Beispiel hier Berlin-Mitte, dass ja nicht nur Kraftwerke und Verbraucher an diesem Netzknoten angeschlossen sind, sondern auch Leitungen nach links und rechts, nach Ost und West davon abgehen, dass also Strom natürlich auch zu diesem Umspannwerk hin und von diesem Umspannwerk wegfließen können. Das heißt, für den Markt, wenn man sich diesen Knoten Berlin-Mitte als einen Markt vorstellt, da gibt es Erzeuger, die anbieten, und es gibt quasi Import, aus den Nachbarknoten, der reinfließen kann. Aber natürlich begrenzt im ersten Fall durch die Leistung des Kraftwerks. Das Kraftwerk kann nicht mehr Strom produzieren, als es produzieren kann. Und die Leitungen können nicht mehr Strom übertragen, als sie eben übertragen können. Das heißt, sie sind begrenzt durch ihre eigene Übertragungskapazität. Und auf dieser Basis bildet sich dann hier lokalen Strompreis, der genauso wie der deutschlandweite auf Basis des Angebots und Nachfrage sich einpendelt und genauso wie der deutschlandweise Preis auch von Import und Export im Nachbarland beeinflusst wird, nur dass das Nachbarland eben dann hier in Charlottenburg ist oder in Köpenick oder ich weiß gar nicht, wo der nächste Netzknoten ist. In der Wissenschaft gibt es einen sehr breiten Konsens, dass wir mit der einheitlichen Geburtszone so auf Dauer nicht weitermachen können. Dass es unnötig kostspielig ist und möglicherweise auch unsicher, das deutsche Stromsystem so auf Dauer zu betreiben. In der Wissenschaft gibt es allerdings kein Konsens, sondern sehr unterschiedliche Meinungen, wie das ja der Normalfall ist. Ja, eigentlich ein Wunder, dass wir mal zu einem so wichtigen Thema eine einheitliche Meinung haben. Das kommt ja extrem selten vor. Also gerade auch die Kolleginnen, mit denen ich da diesen Artikel geschrieben habe, da gibt es viele, zu denen ich praktisch mit allen Themen anderer Meinung bin, aber zu dem nicht. Das ist ja sozusagen als Wissenschaftler schon ein sehr bemerkenswerter Zustand. Wir sind uns allerdings aber nicht einig über diese Frage, ob wir eher Geburtszonen haben wollen oder eher nodale Preise. Und letztlich ist die Diskussion, die in der Wissenschaft läuft, ist eine, ich sage jetzt mal, zwischen Praktikern und Theoretikern. Die Leute, die vielleicht ein bisschen näher dran sind an der ökonomischen, mathematischen Theorie, die sagen, liebe Leute, Nodal Pricing ist doch das, wo wir wissen, was richtig ist und da müssen wir hin, so schnell es geht. Und Leute, die vielleicht ein bisschen stärker an der energiewirtschaftlichen Praxis sind, sagen, das mag ja sein, aber wir sind im europäischen Rechtsrahmen, wir haben eine langsame Politik. Es ist völlig undenkbar, dass wir in den nächsten 10 Jahren Nodal Pricing einführen. Lass uns doch mal eine Geburtszonenteilung umsetzen. Das ist ein Mammutprojekt. Und damit werden wir einen Großteil der möglichen Nutzen schaffen, 80% oder sowas. Und das ist aber in einem anderen Zeitrahmen möglich. Und ich bin eher in dem zweiten Camp. Ich glaube, Nodal Pricing ist eine feine Sache. Aber in der Realität der europäischen Gesetzgebung denke ich nicht, dass wir das in den nächsten 15 Jahren hinkriegen können. Und ich glaube, so lange können wir nicht warten. Also ich würde präferieren, eine Geburtszonenteilung in eine mittelgroße Anzahl von Geburtszonen, vielleicht sowas wie 5, von der wir dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausgehen können, dass die dann auch 15 Jahre Bestand haben oder sowas. Und was dann irgendwie Mitte des Jahrhunderts ist, das müssen wir dann eh mal sehen.
Bleiben wir trotzdem mal bei den lokalen Strompreisen, weil es natürlich schon eine ganz spannende Diskussion ist. Was würde das denn ganz praktisch für Privathaushalte, aber auch vor allem energieintensive Industrie hier beispielsweise im Süden bedeuten?
Also sinnvollerweise wäre das dann eine Welt, in der Haushalte und Industrie dynamische Stromtarife haben, also wo der eigene Stromtarif quasi auf dem Börsenstrompreis, auf dem Großhandelspreis aufsetzt. So Tarife, wie die ja heute auch schon angeboten werden von den meisten Versorgern. Tibber war ja so ein bisschen der Pionier in Deutschland. In vielen Teilen der Welt ist es völliger Standard. Auch das wieder ein Gebiet, wo Deutschland sehr weit hinterherhängt. Und dementsprechend würden jetzt zum Beispiel an einem Verteilnetz in München würde sich der Preis für die Menschen, die da angeschlossen sind, aus dem lokalen Strompreis des dazugehörigen Umspannwerks des Netzknotens einstellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Oberbayern viel Sonne haben und dementsprechend einen Strompreis von 0, dann wären auch die Strompreise in Bayern für die Menschen dort 0, während wir in Berlin vielleicht einen hohen Strompreis zahlen, weil hier, wie es den ganzen Januar schon halt ist, alles grau ist. Sozusagen für Leute, die einen dynamischen Stromtarif haben und Unternehmen, würde sich im Vergleich zu heute gar nicht so viel ändern von der Mechanik. Das machen natürlich Computer, sozusagen den lokalen Preis in meinen dynamischen Stromtarif übersetzen. Und ob der dahinterliegende Preis jetzt in Deutschland weiter ist oder ein lokaler, ist ja für mich als Mensch eigentlich egal. Ich würde es vielleicht nicht mal merken oder nicht mal wissen oder sowas. Es kommt ja nur darauf an, dass die Geräte, die ich habe, die das können, zum Beispiel Batterien oder Heimspeicher oder Elektroautos oder Wärmepumpen, dass die halt sich optimieren können anhand der tatsächlichen regionalen Verhältnisse und nicht quasi der irrigen Vorstellungen hinterherlaufen. In Berlin sei es auch sonnig oder der sonnige Windstrom aus Bayern könne in Berlin verbraucht werden.
Genau, aber worauf ich ein bisschen hinaus wollte, war eigentlich auch diese Sache, dass wir hier im Süden von Deutschland dem Windkraftausbau ein bisschen hinterherhinken und da eben doch sehr, sehr große Löcher noch sind. Und ob das nicht eher zu Problemen führt, dass wir dann hier doch so im Durchschnitt einen deutlich höheren Strompreis dann hätten.
Also die meisten Modellierungsstudien, die es gibt, jetzt wirklich zu lokalen Preisen, gibt es gar nicht so viele Studien, aber es gibt Studien, die kleine Geburtszonen modellieren. Und die meisten Modellierungsstudien, die zeigen das, was Sie gerade und was viele intuitiv sehen, dass natürlich in Deutschland im Moment viel Strom aus Windkraft und Großsolaranlagen in Ost- und Norddeutschland erzeugt wird und große Verbrauchszentren im Süden und im Westen des Landes sind. Und daraus ergibt sich, dass im Schnitt die Strompreise tatsächlich in diesen Regionen ein bisschen höher wären. Aber ich glaube, ein ganz wesentliches Wort ist das Wort viel. Und tatsächlich sind die Modellierungsstudien, die wir so haben, deuten alle darauf hin, dass es überhaupt nicht viel ist, sondern total wenig. Also eine Zahl, die ich jetzt gerade im Kopf habe, ist von einer Studie, die relativ prominent diskutiert wurde. Die wurde von der Beratung Frontier Economics gemacht im Auftrag des baden-württembergischen Umweltministeriums. Also ein Bundesland, was sich sehr stark für den einheitlichen Geburtszone ausspricht und sehr große Sorgen artikuliert, dass die eigenen Bürger und Unternehmen leiden würden. Das heißt, das ist klar, aus welcher Ecke diese Studie kommt. Und die Modellierung der Kolleginnen und Kollegen bei Frontier zeigt, dass wenn man Deutschland jetzt von einer auf zwei Zonen teilen würde, dass die Strompreise so ungefähr um 0,3 Cent pro kWh steigen würden. Im Vergleich, heute zahlen wir ungefähr 30 Cent, 0,3 wäre also ein Hundertstel, 1% Preisanstieg für die Endkunden. Jetzt kann man streiten, ob 1% viel oder wenig ist. Ich würde mal behaupten und in den Ring werfen, das ist nicht so viel.
Jetzt ist es aber trotzdem so, dass die Ministerpräsidenten dieser Länder, Söder und Kretschmann, absolut prominent auftreten und gegen diese Strompreiszonenaufteilung sind. Auch die Bundesnetzagentur hat sich jüngst dagegen entschieden, das zu befürworten. Kann das auch daran liegen, dass hier im Süden einfach so viel energieintensive Industrie ist und die einfach Fan von diesen Festpreismodellen sind? Oder hat das wirklich damit gar nichts zu tun? Weil die Modelle sagen ja aus vielleicht, dass es gar nicht so viel im Schnitt ausmacht, aber vielleicht dann im Einzelnen dann doch alles Richtung Lastverschiebung läuft, die vielleicht die Industrie gar nicht imstande ist zu wuppen.
Ist tatsächlich eine spannende Frage. Aber sozusagen, wir sind in einer tatsächlich bemerkenswerten Situation, dass in der Wissenschaft quer durch alle sozusagen Ideologien und Meinungen was passiert, was praktisch nie passiert, nämlich, dass sich alle einer Meinung sind. Und gleichzeitig in der Politik von Grüne bis AfD, von Union, SPD, FDP, es gibt eigentlich nur eine stromwirtschaftliche, energiewirtschaftliche Frage, auf die sich alle einigen können. Und die heißt, die einheitliche deutsche Geburtszone muss auf jeden Fall bleiben. Zumindest sozusagen die Parteiführungen. Wenn man mit den norddeutschen Bundesländern spricht, dann ist es natürlich anders. Also die Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein oder MacPom oder Niedersachsen, die sehen das schon anders, können sich aber jetzt halt da im deutschen Süddeutschland dominierten Föderalismus nicht durchsetzen oder bisher nicht durchsetzen. Wie das so weit kommen konnte, weiß ich nicht. Ich vermute, es liegt ein bisschen daran, dass viele Leute in der Politik das sehr stark als einen Verteilungskampf sehen. Also sowas wie, die wollen uns was wegnehmen, die wollen, dass wir mehr zahlen und missverstehen, dass es darum gar nicht geht oder nur sehr nachrangig geht. Es geht ja überhaupt nicht darum, dass ich oder irgendjemand irgendwelchen bayerischen Industrien keine günstigen Strompreisen gönne oder sowas, sondern es geht darum, dass, wie wir eingangs besprochen haben, das System zu total paradoxen, sinnlosen und verschwenderischen Outcomes führt und Ergebnissen führt. Und es ist mitnichten so, dass es darum geht, den Strompreis in Bayern oder Baden-Württemberg im Jahresschnitt insgesamt in allen Stunden ein bisschen oder viel höher zu heben, sondern das Wichtige ist, dass der Strompreis alle Viertelstunden schwankt und es ist mal im Norden höher, mal im Süden höher, mal gleich hoch, mal überall niedrig. Und eine Batterie kann sich überhaupt nur netzdienlich verhalten können, wenn sie diese Preissignale sieht. Sonst macht die eben halt die ganze Zeit Sachen, die schlecht fürs Netz sind. Dann lädt sie, obwohl lokal gar kein Strom da ist, oder sie entlädt, obwohl lokales Netz überfließt vor Strom. Und das ist eine totale Verschwendung. Wir benutzen Batterien viel weniger mehrwertschaffend, als wir eigentlich könnten. Und das Gleiche gilt für Pumpspeicherkraftwerke und flexibel ladbare, intelligente Autos, intelligente Wärmepumpen, flexible Industrie. All diese Möglichkeiten und Kraftwerke gibt es ja auch noch. All die Möglichkeiten, sozusagen den Strom sinnvoll, netzdienlich zu speichern, zu erzeugen, zu verbrauchen, die nehmen wir uns heute durch die einheitliche Geburtszone. Und ich glaube, dieser Aspekt, dass es gar nicht so sehr um den Jahresdurchschnittspreis von Strom geht, sondern um jede einzelne Viertelstunde, wo das Netz mal frei ist, mal in die Richtung überlastet, mal in die Richtung überlastet, über diese dynamische, dieses Orchestrieren von Millionen und Abermillionen von dezentralen Anlagen, dass das die zentrale Aufgabe des Strommarkts ist, die überhaupt nicht politisch ist, sondern total technisch letztlich. Das ist was ich sage jetzt mal selbstkritisch, uns als Wissenschaft nicht gelungen ist, bisher in die Regierungsspitzen und Parteispitzen zu kommunizieren. Obwohl wir es versucht haben.
Jetzt nehmen wir mal an, die Politik bewegt sich irgendwann und es kommt zu so einem Systemwechsel. Was wären denn trotzdem so für den Anfang so die Schwierigkeiten und Herausforderungen dabei?
Es gibt natürlich ganz viele kleine Details, die Nitty-Gritty-Details der Energiewirtschaft und des Strommarktes, die man umstellen muss. Also zum Beispiel ein Energieversorger, der heute ganz Deutschland beliefert, muss dann halt lokale Tarife anbieten. Wobei man sagen muss, der muss heute schon 900 verschiedene Tarife anbieten, weil wir 900 verschiedene Netzbetreiber haben und die alle ihre eigenen Netzentgelte haben und diese Netzentgelte dafür sorgen, dass wir heute schon für die Endkunden unterschiedliche Preise haben. Also ich zahle einen anderen Preis als in München, obwohl der Börsenpreis der gleiche ist, weil die Netzentgelte in Berlin eine andere sind als die Netzentgelte in München. Und paradoxerweise zahlen die Leute in den Netzen mit viel erneuerbaren Energien in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, die zahlen die allerhöchsten Strompreise, nicht weil da der Börsenpreis hoch ist, sondern weil die Netzentgelte hoch sind, weil die Netze ausgebaut wurden, um die ganzen erneuerbaren Energien anzuschließen, also Wind- und Solarkraftwerke. Das heißt, das ist eigentlich ein Beispiel, vielleicht korrigiere ich mich, das ist eigentlich ein Beispiel, wo heute scheinbar eine große Änderung durch lokale Preise vorhanden wäre. Wenn man drüber nachdenkt, ist die Änderung gar nicht so groß, weil wir eigentlich auf der Endkundenseite heute schon 900 unterschiedliche regionale Preise haben für Haushaltskunden aufgrund der 900 unterschiedlichen Netzentgelte. Es gibt aber schon Winkel und Ecken des Strommarktes, wo man dann Reformen bräuchte. Eine wichtige Reform ist der sogenannte Terminmarkt. Der Terminmarkt ist der, wo sich Energieversorger mit Strom eindecken für nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Der ist auch deutschlandweit organisiert, passend zum Kurzfristmarkt. Den müsste man dann umstellen und da müsste man ein paar Reformen machen. Dafür gibt es auch Konzepte in der Schublade. Und auch hier muss man sich auch klar machen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Die Amerikaner haben auch Terminmärkte und die laufen auch seit 15 Jahren rund. Die liefen übrigens am Anfang nicht rund. Also da gab es ein bisschen, sozusagen, das musste sich erstmal festruckeln, aber wir müssen ja nicht die gleichen Fehler wiederholen. Wir können da ja schon ein Stück weit lernen von denen, die das den Reformprozess einmal durchgemacht haben und jetzt damit sehr zufrieden sind.
Ich muss es an dieser Stelle sagen, ich bin total dankbar für dieses Thema heute, dass wir Sie hier interviewen können, weil ich ehrlich gesagt dieses Thema Strompreiszone so ein bisschen unterbewertet habe. Jetzt realisiere ich, jedes einzelne Windkraftrad, jeder Batteriespeicher, jedes Wasserstoff-Gaskraftwerk ist ja abhängig von diesem Dualität, Netzausbau oder Neudefinition der Strompreiszone. Im Prinzip müssen wir doch das erstmal auf die Kette kriegen, diese Strompreiszonen, um dann die Investitionen überhaupt zu tätigen. Sprich, jedes hundertste, tausendste Windkraftrad in Norddeutschland ist doch im Prinzip bei einer Neudefinition dieser Strompreiszonen völlig neu zu bewerten, als wenn es jetzt immer noch eine Kupferplatte ist. Insofern, wann steht denn diese Entscheidung denn überhaupt an in der nächsten Zeit? Ist das über den Kapazitätsmarkt der EU irgendwie jetzt auf der Agenda der Politiker?
Es gibt ein Datum, was man sich mal merken kann, was gar nicht mehr so weit weg ist. Am 27. Januar in 2 Wochen soll der sogenannte Bidding Zone Review veröffentlicht werden. Das ist so eine seit vielen Jahren laufender Beratungs- und Modellierungsprozess, den die Netzbetreiber in ganz Europa gemeinsam durchgeführt haben und der dafür darauf münden soll, eine Empfehlung abzugeben, wie das mit den Geburtszonen in Europa weitergehen soll, mit der deutschen, aber auch mit der holländischen, mit der französischen. Und da wurden quasi Modellrechnungen gemacht und das ist ein spannender Prozess. Ich weiß nicht, was drin steht. Ich bin genauso aufgeregt wie andere. Ob das wirklich Ende Januar veröffentlicht wird oder später, werden wir sehen. Aber das ist zumindest mal wieder ein Impuls, wo die Diskussion weitergehen könnte. Dass jetzt die deutsche Politik die Billison Review nimmt und sagt, ach, da steht's ja, eine Teilung ist sinnvoll, dann teilen wir jetzt eben. Das ist vielleicht dann doch ein bisschen weit hergeholt.
Jetzt haben wir zum Ende dieses Podcasts noch zwei weitere Fragen, hat eigentlich nichts mit dem Thema zu tun. Herr Hirt, wenn wir Sie schon mal in diesem Podcast haben, dann wollen wir auch noch mal zwei Hörerfragen hier Ihnen vorlegen. Sina Hinrichs schreibt auf YouTube, im vergangenen Dezember 2024 hatten wir eine ausgeprägte Dunkelflaute. Angeblich gab es vermehrt Betrugsfälle, bei dem ein Energieversorger aus NRW mit drei Buchstaben seine Kraftwerke ausgeschaltet gelassen haben soll. Gibt es diesbezüglich schon ein Update?
Tatsächlich spannendes Thema. Also wir hatten zwei Nachmittage im November und im Dezember, wo der Strompreis am Spotmarkt, an der kurzfristigen Börse auf, ich glaube, 800 und einmal auf 900 noch was Euro die Megawattstunde stieg. Das ist viel. Also wir bewegen uns sonst im Moment so zwischen 0 und 200. Und wir diskutieren das in der Branche und der Wissenschaft sehr intensiv, weil die Beobachtung ist richtig. Es gab eine ganze Reihe von Kraftwerken, die trotz der hohen Preise nicht liefen. Und das wirft Fragen auf, weil die Erzeugungskosten von Kraftwerken, Kohle oder Gas, selbst von alten Kraftwerken, die ineffizient sind, die lagen zu dem Zeitpunkt so bei 150, 200, vielleicht auch mal 250 Euro. Dazu kommen noch die Kosten, ein Kraftwerk für so nur eine Stunde hochzufahren, die sind nochmal erheblich, aber auch wenn man die noch draufrechnet, da kommt man nicht auf 1.000 oder 900 Euro. Also als Ökonom schaue ich da mit einer gewissen Sorge drauf, weil ich schon mein Verständnis ist, dass ein Kraftwerk, was sich wettbewerblich verhält, immer produzieren sollte, wenn der Strompreis über den eigenen Kosten liegt. Und ein Kraftwerk, was das nicht tut, verhält sich nicht wettbewerblich, nutzt also seine Marktmacht aus. Und meine Auffassung als Energieökonom ist, das ist nicht gut. Da gibt es auch andere Auffassungen, insbesondere das Kartellamt sagt, das ist schon okay, solange es sich um ein kleines Unternehmen handelt. Kann man sich vorstellen, dann streiten sich die Juristen sofort, was heißt es hier klein und wer ist noch klein und sind drei Buchstaben klein oder nicht. Aber das ist tatsächlich eine Momente gewesen, wo ich mir aus einer Wettbewerbsperspektive, wo die Fragezeichen bleiben und sich nicht aufgelöst haben.
Die nächste Frage, die kommt von uns tatsächlich. Gerade heute haben wir eine Zahl aufgeschnappt. Viele Hörer erinnern sich wahrscheinlich noch an die Zahl 161 Gigawatt an Batterieleistung, die offiziell den großen vier Übertragungsnetzbetreibern vorliegt. Aus dieser Zahl ist innerhalb von nur 2-3 Monaten jetzt die Zahl, halten Sie sich fest, liebes Publikum, 326 Gigawatt Anschlussbegehren geworden. Es ist unglaublich, eine Verdopplung innerhalb von weniger Monate an Leistung, die im Prinzip in den Startlöchern steht und den Übertragungsnetzbetreibern jetzt vorgelegt wird. Herr Hirt, was sagen Sie zu dieser exponentiell wachsenden Zahl?
Einerseits ist es natürlich toll, weil das die Hoffnung schürt, dass wir sehr viel mehr Großbatterien ans Netz bekommen, die wir dringend brauchen an allen Ecken und Enden und die total sinnvoll sind und eine große Hilfe für den Strommarkt und die Transformation des Energiesystems. Andererseits irritiert die natürlich auch, weil ja jeder weiß, 300 Gigawatt Batterien am Netz ist eine komplette irrsinnige Idee. Also schon ein Zehntel davon wäre wahrscheinlich mehr, als wir kurzfristig brauchen oder verwenden können. Und jetzt muss man sich klar machen, wie das zustande kommt. Zustande kommt es daher, dass Batterien heute, die sind klein, die haben keine Emissionen, die Genehmigungen sind einfach und die kann man im Weltmarkt quasi in allem Volumen in Containern kaufen, so viel man will. Die sind schnell entwickelt. Das einzige Problem bei Batterien, und die verdienen viel Geld am Strommarkt, also die sind profitabel, das einzige Problem, in Anführungszeichen, was ein Batterieentwickler hat, ist ein Netzanschluss. Also Netzanschluss ist das Bottleneck, Netzanschluss ist der Schlüssel für das Batterieprojekt. Und was die ganzen Batterieinvestoren jetzt machen, ist, die klappern einfach die Netzbetreiber ab und sagen, ich will hier noch was bauen, ich will hier noch was bauen, ich will hier noch was bauen, weil sie genau wissen, sie warten ewig auf den Anschluss, wenn sie ihn überhaupt bekommen. Und gleichzeitig das Anschlussbegehren selbst kostet nichts, da muss man nur ein Formular ausfüllen. Wenn sie es denn bekommen, ist es Gold wert. Können sie selber nutzen, können sie verkaufen, den Netzanschluss dann. Wahrscheinlich bekommen sie ihn nie, aber es ist sozusagen so eine Art Goldgräberstimmung. Man kauft sich oder man füllt einfach ganz viele von diesen Anschlussbegehren aus. Und das ist eine ziemlich blöde Situation, weil wir da ja gar nicht priorisieren können. Es gibt keinen Mechanismus, der sagt, dieser Anschluss hier ist dringender oder wichtiger oder wertvoller als ein konkurrierender Anschluss. Und jetzt sind die Netzbetreiber diesen riesen Anzahl von Begehren ausgesetzt, die sie nicht in irgendeiner Art und Weise priorisieren können. Und das ist aus ökonomischer Brille ungünstig, weil wir wollen ja, Netzanschlüsse sind knapp und wir sollten vor allem die Netzanschlüsse priorisieren, die besonders wichtig, wertvoll sind. Das heißt, wir brauchen dringend irgendeinen Mechanismus, der dafür sorgt, dass wir die wichtigen Netzanschlüsse zuerst anschließen. Oder ökonomisch gesprochen, wir brauchen irgendeine Art von Allokationsmechanismus für das knappe Gut Netzanschluss. Und dass die sich jetzt verdoppelt haben in einem halben Jahr von 160 auf 320 Milliarden Gigawatt, 320 Gigawatt, zeigt vor allem, wie dringend da eine Lösung ist und dass wir uns da jetzt wirklich dran setzen müssen als Branchen, als Politik.
Herr Hirt, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was denken Sie über die lokalen Strompreise, auch über, ja, was wir gerade gehört haben, so diese Differenz zwischen Politik und Wissenschaft, wo man sich überhaupt nicht einig ist. Und ansonsten schalten Sie wieder ein am nächsten Sonntag, dann sind wir wieder für Sie da. Machen Sie es gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Hallo Geladenteam, tolles Programm, was ihr macht. Macht doch mal was oder redet mal drüber über das Thema, warum Trump jetzt mit den Elektroautoförderungen aufhören will, obwohl eigentlich der Musk mit im Boot ist. Ansonsten macht weiter so.
Bezüglich dem Thema Ocean Batterie. Wie gesagt, würde ich mich mal freuen, wenn über dieses Thema ihr einen Podcast dreht. Würde mich freuen, da mal was zu hören. Als Ergänzung, mein Name natürlich Frank Ampel aus Laufen am Neckar.
Hey, vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast mit wirklich tollen Gästen. Macht bitte genau so weiter.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.